Gotteswort, das ich zu Beginn dieses Jahres mit euch betrachten möchte, ist aufgeschrieben im ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther, erstes Kapitel, die Verse 26 bis zum Ende des Kapitels, Vers 31. Ich lese eine Übersetzung nach Martin Luther. Seht doch, liebe Brüder, und wie ganz häufig, wenn der Apostel die Brüder anspricht, dürfen sich heute auch die Schwestern mit angesprochen fühlen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und die Verachtete, und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht in Jeremia 9, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Liebe Geschwister, liebe Freunde, der Blick, den der Apostel Paulus hier auf seine Gemeinde in Korinth wirft, ist ein sorgenvoller Blick. Und die Besorgnis, die der Apostel hier hegt, ist durchaus berechtigt und reicht noch tiefer als das, was wir uns mit Blick auf unsere Gemeinde oder andere Gemeinden hier so vorstellen und denken können. Denn Probleme und Ärger gibt es in dieser Gemeinde in Korinth wirklich reichlich, mehr als genug. Es gibt Spaltungen, es gibt Gruppierungen, Klicken quer durch die Bereiche gegen dass alles das, was wir manchmal als ein bisschen schwierig erfahren, dass alle irgendwie miteinander verwandt sind, dass es manche Gruppierungen gibt, wo man so einfach nicht reinkommt, alles das ist Kleinkram im Vergleich zu dem, was in Korinth alltäglich ist und gar nicht als Problem wahrgenommen wird. Da sind reiche Geschwister, die Geld haben, denn die gibt es sehr wohl, wie auch der Apostel andeutet, die sich beim gemeinsamen Abendessen hemmungslos betrinken. Soll es geben. Das ist ja nicht so, dass Abendmahl eine Sonderveranstaltung war, sondern in den ersten Zeiten sozusagen der geistliche Abschluss des gemeinsamen Abendessens, was hin und her in den Häusern genommen wird. Und da waren halt manche, die früher dabei sein konnten, nämlich die Leute hatten, die ihre Arbeit machen, will sagen, Sklaven hatten, und die feierten fröhlich, aßen und tranken übers Maß hinaus und waren dann beim Abendmahl, nun sagen wir mal vorsichtig, nicht mehr so ganz nüchtern, während die Sklaven, die Diener, die Leute, die sowieso arm waren, wenn die dazukamen, war alles weggegessen. Unverschämtheit, ne? Unglaublich, aber die edel klingenden Worte, die ich immer lese zur Eröffnung unseres Abendmahls, zur Einleitung, die wir auch gleich wieder hören werden, haben einen äußerst unschönen Hintergrund. Ich habe zwar auch eine ganze Menge erlebt in Gemeinden schon, aber dass ich Leute darauf hinweisen sollte, doch bitte nüchtern zum Abendmahl zu erscheinen, wenn nicht besondere Krankheiten dahinter stehen, das habe ich auch noch nicht erlebt. Oder, wie sagt es unser ehemaliger, der Bundespräsident darf man nicht sagen, besser nicht jetzt zur Zeit, der ehemalige Präsident unseres Gemeindebundes, Siegfried Gossmann, der sagte mal, er kennt eine ganze Menge Gemeinden, aber die allerschlimmste, von der er gehört hat, ist Korinth. Da ist was dran. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Einmal die sozialen Unterschiede, wie man so schön politisch korrekt sagt, die wir hier haben, in unseren Breiten, sage ich mal, sind völlig harmlos im Vergleich zu dem, was da üblich war. Wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet. Hier ein Leibeigener, ein Sklave, der Bruder oder Schwester ist zu einem richtig Reichen. Die Unterschiede gibt zwar, gut, der eine hat ein paar Millionen, der andere hat Hartz IV, auch ein Unterschied bestimmt, aber nichts im Vergleich zu den Unterschieden, die in Korinth üblich waren. Es gibt bestimmt auch hier, sagen wir mal, Unterschiede. Die einen haben besonderes Herz für Israel, die anderen für die Ökumene, um mal so ein paar Besonderheiten zu nennen. Aber solche Parteiungen, wie sie in Korinth üblich waren, kennen wir Gott sei Dank nicht. Da gibt es die Apollos-Partei. Apollos ist ein besonderer Redner, der hatte seine Fans. Da gibt es die Petrus-Partei. Ja, die Leute, die nach strengen Gesetzen gerne leben würden, die Beschneidung und Ähnliches für wertvoll halten. Dann gibt es eine Partei des Paulus, natürlich auch keine sehr große. Und man höre und staune, es gibt in dieser Gemeinde sogar eine Jesus-Partei. Ich hoffe, die gibt es hier auch mit hundertprozentiger Mitgliedschaft hier. Das sind alles Dinge, die korinthische Verhältnisse im wahrsten Sinn des Wortes sind. Natürlich färben diese Verhältnisse auch auf die Briefe ab. Das ist ganz leicht nachzuverstehen. Wenn man eine Anweisung oder eine Lebensregeln, Glaubensregeln formulieren müsste an eine Gemeinde, die sich frisch in einem armen Viertel Berlins gegründet hat oder auf St. Pauli oder Köln, ne? Da hat man andere Themen und auch andere Deutlichkeiten zu erwähnen, als wenn man einer Gemeinde, nun sagen wir mal, die seit 100 Jahren oder fast 30 Jahren in Augustfehn, in einem Dorf hier in Ostfriesland lebt, da muss man andere, oder in der Schwäbischen Alb, da hat man sicher andere Töne, die man anschlagen kann. Das darf man nicht vergessen, wenn man diese Worte liest, die der Apostel Paulus hier schreibt. Wenn der Apostel spricht, seht auf den Zeitpunkt eurer Berufung, wer wart ihr denn? Dann hat er keine schönen Bilder edler Menschen vor Augen, sondern, ja, wir würden sagen, klassische Großstadtsverhältnisse, Prekariatsverhältnisse, die fast jeder Evangelist sicherlich harten Boden für das Evangelium benennen würde. Obwohl erstaunlicherweise da die erstaunlichsten Veränderungen zu finden sind. Nicht viele Reiche, nicht viele Edle, nicht viele Weise, angesehene Mächtige. Auch in Korinth hat Jesus seine Jünger aus ganz ähnlich bescheidenen Verhältnissen herausgerufen, wie schon in Jerusalem. Das waren Menschen, Fischer, ne? Handwerker, die damals jetzt nicht mit goldenem Boden bedacht waren, Zöllner, ganz seltsam, und dazu noch Frauen mit, sagen wir mal ganz vorsichtig, zweifelhafter Vergangenheit. Die Gemeinde Jesu Christi ist nie die Gesellschaft der Machthaber oder mächtiger Würdenträger gewesen. Die Kirche ist das relativ schnell geworden, muss man sagen. Aber dann war sie schon nicht mehr Gemeinde Jesu Christi. Ich glaube, man kann beides nicht sein. Am Tropf der Macht hängen und gleichzeitig Gemeinde Jesu Christi. Ich kann mir unseren Herrn auch nicht vorstellen in manchen Begängnissen, die man als würdevolles Darbietungen manchmal betrachten kann im Fernsehen. Das kann schon mal den Eindruck erwecken, der Blick auf die neutestamentlich eher schlichten Mitglieder der Gemeinden. Da kann schon mal der Eindruck entstehen, der Glaube, das ist eigentlich was für Schwache. Für Leute, die Hilfe brauchen. Nicht jeder sagt es wohl so unverblümt mir oder anderen ins Gesicht, wie ich das mal gehört habe von einem jüngeren Mann, der mir sehr deutlich sagt, also dieser ganze Religionskram, das ist doch was für die Loser, für die schlappen Typen, die allein nicht klarkommen. Wer braucht denn sowas? Irgendwelche Illusionen, an die man sich klammern kann, geh mir doch weg damit. Sowas für schwache Leute brauche ich doch gar nicht. Wer braucht denn sowas? Kennt mich ja so ein bisschen, was ich da so auf der Zunge hatte, könnt ihr euch vorstellen. Ich dachte, sag ihm doch, das passt doch perfekt für dich. Ne? Herzlich willkommen im Club der Loser. Ne? Aber ich habe mir das gespart. Unter anderem deshalb, ein bisschen was von Wahrheit war ja in dieser Unverschämtheit drin. Für mich gilt das. Ich komme alleine nicht klar. Ich weiß, mein Leben kann nicht gelingen, wenn ich es aufs eigene Rechnung mache. Wenn ich nicht ein Fundament, obwohl der Begriff auch ein bisschen missverständlich ist, eine wirklich feste Grundlage im Glauben habe, im Vertrauen auf den hier, wie soll mein Leben denn gelingen, geschweige denn eine Perspektive sich entwickeln über die paar Jährchen, die wir erleben hinaus. Da hat er recht. Da hat er recht. Ich bin genauso schwach, ja, du auch. Genauso schwach wie ein David, der gegen Goliath in die Schlacht zieht, mit nicht mehr als ein paar Steinchen in der Hand und sein Vertrauen auf den Herrn der Heerscharen. Ich bin so schwach, du auch, wie Elia, ganz alleine gegen 450 Baal als Priester. Ich bin so schwach, wie die Gemeinde vor Pfingsten. Ja, die sind alle schwach. Da ist in ihnen keine Kraft, die nach außen drängt, die aus ihnen käme. Nein, nein, sie sind an der Hand des Allermächtigsten. Und jeder, der an der Hand eines Mächtigen ist, ist stark, auch wenn er ganz schwach ist. Ihr habt ja, manche von euch haben ja einen meiner, sagen wir mal, etwas bunteren Freunde, Marat Kasybayev, kennengelernt hier, der hier aus Kasachstan kommt und mit einem iranischen Freund und dessen ukrainischer Frau, die in Dänemark heiraten, jetzt hier in Venusen. Naja, wie gesagt, das Leben ist manchmal unübersichtlich. Ich habe kaum ein Wort verstanden, was die mir gerade brechend da erzählt haben. Egal, aber ganz kurz nur, mit dem bin ich mein russischer Abschiebehaft gelandet. Eine spannende Geschichte, sehr lange, dauert viel zu lange. Und das war so, er hatte einen kasachischen Pass. Ich bin immer mitgegangen, nicht nur, weil man das macht, wenn Freunde sozusagen in vor durchgeladenen Kalaschnikow stehen, war wirklich sehr dramatisch, sondern weil ich eine Kleinigkeit besaß, die er nicht hatte. Marat, ein starker Mann, war lang genug bei der Mafia, hat lang genug sehr körperlich arbeiten müssen oder bestimmte Dinge betreiben müssen, sprach Russisch, brauchte mich gar nicht, aber ich hatte etwas, was er nicht hat, nämlich einen kleinen deutschen Pass, einen Pass, ein Stück Papier. Und wisst ihr, wenn irgendein Kasache in einem weißrussischen Gefängnis hockt, da kräht kein Haar nach. Als Deutscher, da überlegen sich aber alle, ob man sich mit dem anlegt, der diesen Pass hat. Das ist nicht meine Kraft, sondern die des Staates. Du bist nicht auf deine Rechnung unterwegs, sondern wer sich mit dir anlegt, legt sich mit dem Herrn der Heerscharen an. Das darfst du nicht vergessen. Das nur ganz am Rande. Ja, schwach und stark, wer sind wir denn überhaupt vor Gott? Wie sieht es denn aus mit unserem christlichen Selbstvertrauen, was ja im besten Falle Gottvertrauen ist? Käme jemand von uns überhaupt auf den Gedanken, sich zu rühmen, wie der Apostel es hier mahnen sozusagen in Zweifel zieht? Geistlicher Hochmut, naja, das gibt es natürlich. Geistliche Selbstüberschätzung ist nun nicht nur ein Phänomen der Pubertät oder der Gemeinde in Korinth, aber die meisten werden wohl realistisch oder vorsichtig genug sein, ihre Zunge im Zaum zu halten. Und oft ist unser Herr ja auch so gnädig, uns gleich nach Höhenflügen dieser Art wieder auf den Teppich zurückzuholen. Das ist nicht immer bequem. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber während einer Vorlesung im Fach praktische Theologie an unserem Seminar, damals noch in Hamburg, sprachen wir darüber, wie man denn angemessen mit den Reaktionen auf eine Predigt umgehen kann. Da hub ein Mitstudent an und sprach, ja, das ist wirklich ein Problem für mich. Was soll ich denn nur antworten, wenn mir nach der Predigt immer wieder gesagt wird, wie wunderbar sind wir doch durch Ihre Worte gesegnet worden, lieber Bruder Engelhardt. Unser Lehrer in praktischer Theologie, Siegfried Liebschner, wirklich ein begnadeter Prediger, sagte, oh, da kann ich Ihnen nicht helfen. Das höre ich ganz, ganz selten so auf meine Predigten. Immerhin hat sich dieser liebe Bruder dann die Sache verkniffen zu sagen, naja, die Gaben sind halt unterschiedlich verteilt. Ich hoffe, er hat die Lektion ein wenig gelernt. Es gibt auch so eine Art geistliches Rühmen, ein sich hervortun in diesen Dingen. Das mag mal, sagen wir mal, vielleicht ganz fromm klingen, ist es aber durchaus nicht. Wer sich aber rühme, der rühme sich des Herrn. So sagt es ein Paulus, der nun wirklich allen Grund hätte, auf seine Leistung stolz zu sein. Er meint nun ganz bestimmt nicht, dass wir jetzt sagen sollen, ja, Gott hat durch mich sehr reich, hat mich sehr reich begnadet, ich bin ein besonders gesegneter Mensch, schaut her, was Gott alles mit mir gemacht hat, schaut her, mit welchen reichen Gaben er mich beschenkt hat. Habe ich schon mal gehört, aber Gott sei Dank nicht in Gemeinden unserer Benennung. Sollte man auch nicht sich zum Vorbild nehmen. Das gibt es natürlich auch weniger dick aufgetragen, das habe ich schon mehr als einmal gehört. Oh, wie durfte ich so im großen Segen wirken? Was hat der Herr doch für viele große Dinge durch mich tun dürfen? Vielleicht bin ich ein bisschen zu kritisch. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht. Ich bin da ein bisschen empfindlich. Der Geist stimmt nicht. Stimmt, das ist nur vorgegeben, das ist nicht Demut, das ist, wir dürfen, die Formulierung habe ich mir gemerkt, es ist wunderschön, wenn man dabei sein darf, wenn der Herr was tut. Ja? Und er adelt unsere doch ziemlich nutzlose Existenz manchmal dadurch, dass er uns als Werkzeug benutzt. Aber keines meiner ölverschmierten Werkzeuge in meinen Werkzeugkästen wäre jemals auf den Gedanken gekommen, sich zu rühmen und zu preisen, wenn ich mit ihm eine Ventileinstellung vollzogen habe. Warum sollten wir das sein? Das sind alles Dinge, die vor Gott keinen Bestand haben können. Es gibt auch so eine falsche Demut, die ich auch schon mal erlebt habe. Gerade in der Vorbereitung fiel mir eine, das kommt aus der Allianz Gebetswoche, vor vielen hundert Jahren, hätte ich bald gesagt, in Wuppertal, in meiner Heimat, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, da hub auch ein Bruder an, um mit Tremolo dann zu beten in der Stimme, oh, ich, der größten Sünder einer bin und der Mangelnde des Ruhmes und was weiß ich, was man da so sagt. Und er erfuhr eine Bestätigung. Ne, durch einen anderen, älteren Bruder, der die Freiheit sagte, du, was du da gerade gebetet hast, das ist mir aufgefallen, das stimmt, du bist wirklich so einer. Das hat ihm nicht gefallen, denn eigentlich war es ja auch nicht so gemeint, wie er es gebetet hat. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Schlimm genug, wenn du meinst, schlichte Gemüter mit solchen Dingen beeindrucken zu können, vor Gott. Passt überhaupt nicht. Der sieht in dein Herz hinein. Dem kannst du doch nichts vormachen. Und warum solltest du denn auch? Du bist doch sein Kind. Du weißt doch, und er weiß noch mehr, wo deine Schwächen sind. Aber das ist auch vom Grundsätzlichen her völlig überflüssig. Denn Gott hat kein Interesse an zerbrochenen Kreaturen, die es mit Sklaven und Lakaien gemüht vor ihm kriechen. Natürlich muss man manchmal durch den Zerbruch hindurch, wie es so früher immer hieß, das kenne ich auch und du garantiert auch. Es ist nicht einfach oder lustig, wenn, sagen wir mal, zusammengebastelte Lebensphilosophien zerbrechen. Es ist auch gar nicht lustig, wenn der Herr einen erzieht. Winzermesser, ich habe meins gesehen, sind ungeheuer scharf und ich weiß, wovon ich rede. Das ist kein Vergnügen. Es ist zwar ungeheuer heilsam, von Gott erzogen zu werden, es ist aber kein Vergnügen. Ja. Aber Gott hat kein Interesse, dass seine Kinder geknechtete Kreaturen sind. Was Paulus hier meint, ist etwas, was sehr viel mit unserer Jahreslosung zu tun hat. Du musst doch gar nicht stark sein. Gott ist in der Schwachheit mächtig, seit Anbeginn an. Eine der roten Fäden, die sich durch die Bibel ziehen. Das Kleine, das Verachtete, das dir niemand wert zugemessen hat. Das ist der Mann, sagt Gott ganz begeistert. Los auf, salbe ihn mit dem Blick auf den kleinen, unbedeutenden David. Das sind meine Kinder, sagt Gott mit Blick auf mich und dich. So bedeutend, wie wir uns selbst fühlen, sind wir ja nun in der Wirklichkeit auch so nicht. Aber wisst ihr, Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Natürlich ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott immer auch etwas, mich zumindest, zutiefst Verunsicherndes. Es gibt ja die Vorstellung von Gottes Heiligen Geist, der wie ein Scheinwerfer sozusagen dich erstrahlen lassen soll. Bei mir ist das immer so, wenn ich die Gegenwart von Gottes Geist spüre, dann sehe ich zunächst mal alle meine Unvollkommenheiten. Mir geht's da, ich bin jetzt nicht in der Liga, aber mir geht's da wie den Propheten. Huch, weh mir, ich vergehe. Ja, natürlich. Das ist eine ganz normale Reaktion im Vergleich zu Gott. Wie kann ich denn da bestehen? Wie kann ich denn da bestehen? Vielleicht geht es dir beim Abendmahl ähnlich. Ich mute euch ja in der Regel eine Menge ernsthafte Worte zu. Angesichts dessen, was der Herr für uns getan hat, angesichts der Liebe, deren Zeichen wir hier wahrnehmen und zu uns nehmen, da wird mir schon der unendliche Unterschied zwischen mir und dem Heiligen deutlich. Aber wir sind ja nicht heilig, weil wir uns immer strebend bemühen und deswegen erlöst werden können, wie es im Faust mal irgendwo steht. Wir sind ja nicht gerechtfertigt, weil wir so tolle Menschen sind. Martin Luther hat es einmal unübertroffen formuliert: Wir sind beides. Simul justus et peccator. Wir sind gleichzeitig vor Gott gerechtfertigte Sünder und wir sind Menschen, die immer wieder neu, weil sie Schuldige sind und Sündige sind, der Vergebung bedürfen. Das ist unsere Grundsituation. Das kann man nicht auflösen, indem man sagt, ich bin jetzt toll oder ich bin ein ewiger Sünder. Wir sind beides. Wir sind beides. Und diese Spannung, die gilt es zu ertragen in deinem Leben und in meinem Leben ähnlich. Wer sind wir vor Gott? Menschen, die ihm frech ins Gesicht sagen, was du gemacht hast für mich, brauche ich gar nicht. Ich komme schon alleine klar. Menschen, die auf ihrer eigenen Unzulänglichkeit verzweifelt, mutlos und resigniert sind. Menschen, die ihre Hoffart und ihren Dünkel nur mühselig fromm getarnt haben. Nichts von dem, hoffe ich. Vor Gott sind wir Heilige. Kinder und gleichzeitig Menschen, die täglich neu sich von seinem Geist beleben lassen müssen. Täglich neu zu ihm hin sich kehren müssen. Täglich neu diese ungeheuren Worte sagen dürfen, Herr, vergib mir. Und täglich neu das annehmen dürfen, diese Erlösung und Befreiung, der wir uns einmal grundsätzlich und täglich neu anvertrauen dürfen. Er vergibt, er macht heil. Wir sind nicht deshalb heilig, weil wir uns selbst erlöst hätten, sondern weil es Gott gefallen hat, uns in unserer Schwachheit zu adeln. Wir sind ausgesondert, das heißt der Heilig, wir haben das Zeichen Gottes, wir sind unter dem Willen Gottes stehend, nicht weil wir irgendwas getan hätten, sondern weil der da alles getan hat, bis in Ewigkeit. Natürlich ist die Gemeinde Jesu schwach. Wir sind so schwach wie die 300 Leute des Gideon, die übrig geblieben waren. Und ein um Vielfaches mächtigeres Heer angreifen. So schwach wie ein David, eine Elia, eine Urgemeinde zu Pfingsten. Ja und? Die stärkste Macht des Universums ist unser Papa. Ja, schon viel gehört, aber dass gesunde Kinder an der Hand ihres Vaters Angst haben, ist mir bisher unbekannt. Es sei denn vor dem Vater, aber dann ist es kein gesundes Verhältnis, was da so ist. Wir sind Gottes Kinder. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Natürlich ist das schön, wenn man feststellt, dass der Herr was für uns und durch uns tut. Aber das, was er für uns getan hat, ist viel, viel wichtiger. Darauf wollen wir sehen. Das wollen wir erleben, dass der Gott, der uns so liebt, uns nahe ist im Mittelpunkt unserer Gemeinde. Das soll 2012 und bis zu dem Zeitpunkt, den niemand weiß, bis der Herr wiederkommt. Bitte auch so bleiben. Amen. Während wir nun zur Vorbereitung des